Ja, durch den Kreativteil seid ihr schon eingestimmt auf den Predigttext. Es ist ein kurzer Text. Ich lese Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Jesus spricht, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Ja, zwei Gleichnisse, die das Gleiche aussagen wollen. Das nächste bitte. Genau, da ist zum einen der Schatz im Acker. Wir müssen uns einen Pächter vorstellen, der ein Stück Land gepachtet hat. Er darf auf dem Stück Ackerbau betreiben, aber das Land, das gehört ihm nicht. Der Schatz, der ihm gefunden hat, der gehört ihm nicht. Er will ihn aber unbedingt haben und darum schaut er sich so vorsichtig um herauszufinden, ob ihn jemand beobachtet. Meine Frau meinte, ja, der führt etwas im Schilde. Ja, aber es ist auf, und das ist auch der Fall. Ja, also es ist nicht der Fall, dass ihn jemand beobachtet hat und sein Entschluss ist schnell gefasst. Er vergräbt den Schatz wieder und setzt alles dran, Eigentümer des Ackers zu werden. Problem dabei, er ist ein einfacher Mann, also jetzt kein Tagelöhner, der jetzt wirklich nur von der Hand in den Mund lebt, aber er ist auch niemand, der jetzt ohne Schwierigkeiten einen Kredit kriegen könnte. Also wir kriegen heutzutage in fast jeder Post ist irgendein Kreditangebot drin. Ja? Heute so hier in Deutschland, ja, damals war das anders. Also um das zu finanzieren, er wird alles verkaufen müssen. Sein Haus, sein Werkzeug, alle Erinnerungsstücke, alle Kleidungsstücke, außer die, die er am Leib trägt. Seine Altersvorsorge wird er zu Geld machen müssen. Und vielleicht sogar wird er seine Kinder und seine Frau in die Schuldsklaverei verkaufen müssen, um das Geld für dieses Grundstück zusammenzubekommen. Das Schlimme dabei ist, dass er diesen wahrscheinlich noch nicht einmal sagen kann, warum er das tut. Denn je mehr Leute von dem Schatz wissen, desto mehr können sich auch quatschen. Dann passt es nicht mehr. Der Pächter verkauft das in dem Wissen, dass der Acker des Wertes eventuell auch zu einem überhöhten, also der Pächter, der verkauft alles in dem Wissen, dass der Acker des Wert ist. Und er wird auch eventuell einen überhöhten Preis zahlen. Der Eigentümer, der merkt ja, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Der will ja vielleicht gar nicht verkaufen. Und der Pächter muss ihm einen Preis bieten, wo der auf alle Fälle sagt, ja, das macht er. Und der merkt vielleicht sogar, ja, der will den unbedingt haben, dann setzt man noch mal ein bisschen was drauf. Und wenn der Pächter erstmal Eigentümer ist, dann kann er auch wieder seine Frau und seine Kinder auslösen. Aber bis es soweit ist, werden ihn viele für dumm halten. Dass er einen vielleicht gar nicht so guten Acker, man kann davon ausgehen, dieser Acker, der wird nicht in der Hildesheimer Börde da in Israel, also das, was dort die Hildesheimer Börde ist, wird er nicht liegen. Und er kauft den eigentlich für viel zu viel Geld. Die Leute können ja schließlich nichts von dem Schatz wissen. Das nächste Bild, das hier ist das zweite Gleichnis. Ein Bild von dem russischen Maler Andrei Mironow aus dem Jahr 2020. Ein Kaufmann kauft eine Perle. Auch hier geht es um einen verborgenen Warenwert. Also wir merken, der Kaufmann, der ist wohlhabender als der Pächter aus dem ersten Gleichnis. Aber auch hier muss er alles dran setzen, um diese Perle kaufen zu können. Ich kann mir vorstellen, wie seine Freunde ihn davon abraten, wie sie sagen, komm, versteif dich nicht auf, lass es sein. Das ist mehr als eine Nummer zu groß für dich. Wer hoch fliegt, wird tief fallen. Hinterher werden sie zusammensitzen und sich Sorgen machen. Ich weiß nicht, was mit dem DJ los ist. Ich weiß nicht, was die Valerie hat. Die ist wie besessen von dieser Perle, spricht von nichts anderem. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verkäufer links nicht um den wahren Wert der Perle weiß. Aber vielleicht handelt der Kaufmann im Auftrag eines Käufers, der ihm noch einen viel besseren Preis bieten wird. Oder er hat eben schon andere Perlen gekauft, die ebenso aussehen und diese eine Perle fehlt ihm noch zu einer vollständigen Kette. Oder es geht hier tatsächlich um die Schönheit der Perle, wie hier Andrei Mironow meint. Du kannst mal hier auf den da rechts, ne, wie die Perle da auch in der Hand so ein bisschen glänzt, das kommt zwar da von der Lampe, aber das ist so ein bisschen, darum soll es ja gehen. Ja. Also, manche Dinge muss man ja einfach haben. Der Kaufmann greift auf alle Fälle tief in die Taschen, löst seine Warenbestände auf. Der hat ja auch so seine Waren, wo er sagt, okay, das kaufe ich jetzt billig ein, verkaufe es dann später teuer. Jetzt würde die ganze Sache wahrscheinlich viel zu billig loswerden. Lässt sich Gewinne entgehen, die er ohne Probleme einfahren könnte, wenn er noch warten würde, um diese Perle sein eigen zu nennen. Ja, das sind die beiden Gleichnisse. Und ich will nun über die Radikalität der Nachfolge sprechen und darum, wie wir mit dieser Radikalität umgehen, über unser sowohl als auch und unsere Alternativen. Das nächste bitte. Ja, der erste Punkt. Und da sind wir ja schon mittendrin, indem wir uns mit diesen Bildern beschäftigen. Nachfolge Jesu ist eine radikale Sache. Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann hat es mal so ausgedrückt, ein halber Christ ist ganzer Unsinn. Wenn du Christ wirst, dann hast du nicht mehr die Verfügungsgewalt über dein Leben. Du vertraust dich der Führung Gottes an. Zuerst geht es nicht um dich, sondern um das, was Gott will. Und Paulus bezeichnet sich darum als Sklave Christi. Christ zu sein, das kann dich einiges kosten. Und das ist hier damit ausgedrückt, dass die Menschen eben, der Bauer oder dieser Pächter, als auch der Kaufmann, dass sie wirklich alles halt verkaufen und alles in die Waagschale werfen, um das zu bekommen. Wir merken das hier in Deutschland nicht, dass Christsein uns so viel kostet. Ja, wir haben ja Religionsfreiheit, werden nicht diskriminiert aufgrund unseres Glaubens, auch nicht zur Corona-Zeit. In anderen Ländern, da sieht das anders aus. Da müssen Menschen wirklich um ihr Leben fürchten, wenn sie Christen werden. Die müssen damit rechnen, auch vertrieben zu werden. Das war hier vor 500 Jahren auch noch so. Ich habe vor einiger Zeit schon mal von Fritz Erbe erzählt. Ein Täufer des 16. Jahrhunderts, der hat sich geweigert, sein neugeborenes Kind taufen zu lassen, das vielleicht auch so ein bisschen rumgequakt hat, aber nicht getauft werden sollte. Und der darum den Rest seines Lebens hinter Gittern zugebracht. In seiner Zelle im Gefängnis, da stand das Wasser. Er hatte über viele Jahre kein Bett. Er hätte einfach aus dem Gefängnis rauskommen können. Er hätte nur sagen können, ja, ich habe mich geirrt. Er hätte einfach das nur sagen müssen, nachdem... Was er in Wirklichkeit denkt, wäre doch nicht gefragt worden. Und das ist ja heute auch noch ein bisschen so, zumindest in den USA. Wenn du unter Donald Trump etwas werden willst, musst du sagen, dass er 2020 nur durch Wahlbetrug verloren hat, obwohl alle wissen, dass das nicht stimmt. Die Menschen damals hätten sich auf alle Fälle gefreut, wenn Fritz Erbe widerrufen hätte. Und die mochten ihn ja auch gerne. Die haben gesagt, also komm, du darfst mal aus dem Gefängnis raus und wir peppeln dich erstmal wieder hoch. Und dann kam er in ein Kloster und dann wurde extra ein Mönch abgestellt, um sich mit ihm viele Wochen über den Glauben zu unterhalten. Fritz Erbe hätte nicht wieder ins Gefängnis zurückgehen müssen. Hat er aber gemacht und dann ist er dort gestorben. Das sind heute natürlich ganz andere Zeiten und du denkst, oh, das kann ich nicht. Ja? Aber es geht doch nicht darum, dass du denkst, dass du das nicht schaffen wirst. Gott gibt uns immer dann erst die Kraft, wenn wir sie brauchen, wenn wir in der Situation sind. Wenn unsere Kinder etwas für uns einkaufen sollen, dann gebe ich denen auch erst dann das Geld, wenn sie es brauchen, nicht vorher. Weil sonst ist es nicht mehr da. Ne? Es geht darum, dass du sagst, also bei Kilian da oben nicht, der ist schon älter, aber... Genau. Es geht darum, dass du sagst, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue mich deiner Führung an, ich will dir folgen, egal wohin es geht. Und du wirst sehen, dass du diese Führung auch erlebst. Du wirst merken, dass du Teil des Planes Gottes wirst und du wirst Frieden erleben. Das, was in der Schriftlesung auch zum Ausdruck kam, diese Einladung, wohl an dir durstig seid, kommt her zum Wasser, dass wir merken, wir bekommen. Also wir werden satt, unser Durst wird gestillt. Wir finden Frieden, Frieden zuallererst mit uns selbst. Ihr wisst doch, niemand geht so streng mit sich um wie wir selbst. Und dafür ist Jesus in die Welt gekommen, um diese Anklage zum Verstummen zu bringen. Das Bedauern über das, was sich nicht wieder gut machen lässt. Der Scham über Situationen in meinem Leben, die mich heute noch rot werden lassen. Und die gibt es. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, um dir diese Last, diese Schuld abzunehmen, um dein Versagen aus der Welt zu schaffen, um dir Frieden zu schenken. Zu mir sagte vor einiger Zeit jemand, wie kannst du in dem ganzen Chaos dieser Zeit so ruhig sein? Weil Gott mir Frieden schenkt, Weil ich weiß, dass nicht nur in Washington, nicht nur in Peking oder Moskau Entscheidungen getroffen werden, sondern auch ganz oben. Gott regiert. Gott ist derjenige, der das letzte Wort hat. Und dieser Friede, diese Gewissheit von Gott angenommen zu sein, obwohl ich mich selbst oft nicht ausstehen kann, das ist es wert. Mehr als wert. Ich verstehe auch vieles nicht. Ich bin ja nicht dadurch jetzt der Experte, dass ich hier Pastor bin oder so. Ich bin ein anderer Mensch. Aber ich erlebe Gott in meinem Leben dadurch, dass er durch den Heiligen Geist in mein Leben spricht. Und das lässt mich ihm vertrauen, dass er es am Ende gut machen wird. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht in Matthäus 11, ab Vers 25. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist nicht so, dass wir an etwas glauben müssen, von dem wir keine Auswirkung in unserem Leben sehen. Also Gott fordert von uns keinen Glauben gegen die Realität. Wir dürfen wie die Kinder glauben. Und wie Kinder dürfen wir ihn bitten und werden erleben, dass er uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Beim Predigtext musste ich an Markus 10 ab Vers 28 denken, als Petrus zu Jesus sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die Ersten sind und die Ersten sein, die Letzten sind. Das ist schon fast eine Auslegung von dem Predigtext hier von diesem Pächter. Ne? Also das ist auch wieder diese erbäuerliche Situation. Es lohnt sich, Christus nachzufolgen. Du wirst nicht derjenige sein, der die Zeche dafür bezahlt. Die ist schon bezahlt. Vertrau dich ihm an. Ja, der nächste Punkt. Unser sowohl als auch. Das ist jetzt ungefähr 100 Jahre her, da hat der Schweizer Theologe Karl Barth den Begriff des Bindestrich-Christentums geprägt. Ich habe mich einmal gefragt, wie das passieren konnte, dass in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg der Nationalsozialismus zur stärksten Kraft werden konnte, politischen Kraft. Heute verstehe ich das, weil ich glaube, einiges läuft in den 2020ern ähnlich wie in den 1920ern. Und ich hoffe, dass wir die Lehren daraus heute ziehen. Die Zeit damals vor 100 Jahren, die war von einer großen Orientierungslosigkeit geprägt. Also die katholische Kirche, die war damals wesentlich stärker in einem eigenen Milieu. Die haben mit dem Zentrum, haben die eine eigene Partei gehabt. Also das heißt, die hatten gar nichts so mit der Gesellschaft zu tun. Das war eine eigene Gesellschaft. Und die evangelische Kirche, das war anders. Die hatte während des Kaiserreichs, waren sie sehr aus sich herausgegangen, hatten in die Gesellschaft hineingewirkt und diese mitgeprägt, aber zu einem hohen Preis, dass sie sich mit den Mächtigen verbündet hatten. Und nachdem das Kaiserreich Geschichte war, wurde auch die evangelische Kirche zunehmend kritischer gesehen. Und es gab auch damals in der Kirche keine Bereitschaft, das irgendwie zu ändern. Und die einzigen, die dann von der Kirche ausgehend das Wort erhoben, das waren die gleichen halt wie vor dem Krieg. Und in diesem Umfeld wurde dann Karl Barth bekannt. Eigentlich nur ein einfacher Pastor, der hat einen Kommentar über den Römerbrief geschrieben und der hat sich kritisch mit seiner Kirche auseinandergesetzt. Und das war jemand, wo die Leute merkten, Mensch, der hat Antworten, die uns helfen. Und Karl Barth hat das Bindestrich-Christentum jener Zeit kritisiert, indem er sagte, naja, zu dem christlichen Glauben wird immer noch eine Ideologie hinzugefügt. Also Christentum und Sozialismus, Christentum und Liberalität, Christentum und Kapitalismus, Christentum und Kommunismus. Ja, also dass man nicht das Christentum halt alleine sieht. Und ich erlebe heute auch so etwas, dass Leute nicht versuchen, die Brille, mit der sie auf die Bibel schauen, und das machen wir alle, dass wir mit unserem Background, halt mit unserer Brille halt auf die Bibel schauen, mit dem, was wir im Leben so geworden sind, also, dass wir das nicht hinterfragen, sondern sich vielmehr im Gegenteil darauf halt versteifen. Und es ist natürlich so, es sind unsichere Zeiten und vieles ist im Fluss und vieles wird in Frage gestellt. Und es ist ja immer noch die Frage, wo finde ich einen Fels? Wo finde ich Antworten? Was ist sicher? Im Kaiserreich hatte man noch versucht, zwischen Glauben und Gesellschaft zu fair Mitteln, Glaube anzupassen. Heute haben wir auch dieses Problem. Wenn das Vorverständnis nicht in Frage gestellt werden darf, also wenn es sozusagen so ist, dass nur das, was ich glaube, richtig ist, dann kann ich zwar auch meine eigene Kirche aufmachen, aber dann habe ich auch nicht mehr die Impulse eben von dem anderen, das, wovon wir gehört haben, dass wir aneinander auch beschenkt werden. Die Jahreslosung, die sagt aber, prüft alles und das Gute behaltet. Wir sind immer wieder aufgefordert, uns mit den Impulsen, die wir kriegen, auch auseinanderzusetzen. Und ich habe in meinem Leben erfahren, dass ich vor allen Dingen, oder dass oft auch Menschen, die fand ich oft gar nicht so toll, oder das waren oft nicht meine engsten Freunde. Manchmal haben die mich sogar ziemlich kritisch gesehen. Ich hatte meine Kämpfe auch mit denen. Aber da waren oft Sätze dabei, die mir unterm Strich weitergeholfen haben. Ja, und ich habe oft so gesagt, ach komm, von dem brauchst du das nicht ernst zu nehmen. Hinterher hat sich rausgestellt, ja, hättest du mal gemacht. Prüft alles und das Gute behaltet. Ja. Und wir aber sagen immer, okay, da muss die Wahrheit sein. Da, das ist richtig, das ist es und alles andere ist falsch. Und willst du das nicht auch so sehen, dann können wir nicht mehr zusammen sein. Und das ist halt eben so, dadurch schwächen wir diese Radikalität ab. Ja, um die es geht, dann setzen wir nicht mehr alles dran. Dann sagen wir, ja Herr, ich gebe dir alles, aber hier das Bett, das bleibt hier. Oder diesen ersten Acker oder das erste Auto oder das, was hier noch so steht. Mein Mercedes, mein großer Mercedes-Vetter, der im Hof steht, ne, der bleibt. Ja, also irgendwie ist so, dass wir sagen das nicht. Ne, weil wir sind der Meinung, ja, das ist doch Gottes Wille, aber wir sind nicht bereit, es in Frage stehen zu lassen. Wir versuchen irgendwo, uns halt selbst einen sicheren Fels zu schaffen, anstatt darauf zu vertrauen, dass Christus mein Fels ist. Also ihr kennt mich jetzt seit einigen Jahren. Ihr wisst, dass ich glaube, dass ich schon ein einigermaßen dickes Fell habe. Also nicht immer. Es gibt auch Situationen, da gehe ich sofort in die Luft. Aber habt ihr auch schon mitbekommen. Ne? Aber eigentlich kann ich schon einiges ab. Und das ist aber etwas, was so meine Stärke ist. Ja? Das ist etwas, was ich irgendwie schon immer gut konnte. So ein bisschen zumachen, dicht machen. Und so das, was man halt als richtig erkennt. Aber in der Bibel lese ich halt nichts davon, dass wir unsere eigene Rüstung sind, sondern wie sieht das aus, die geistliche Waffenrüstung? Ne? Da ist nicht von uns selbst die Rede, ja? Sondern wir sollen die Waffenrüstung Gottes anlegen. Gott will unser Schutz sein. Und das sehen wir ja nicht. Ja? Das heißt, ich fühle mich erstmal nackt, ich fühle mich schutzlos und bin darauf angewiesen, dass halt also Gott mich schützt. Das geht darauf an, dass ich meine Schwächen und meine Stärken, dass ich das praktisch auch dafür dran setze. Um des Reiches Gottes willen, um des Schatzes im Acker willen, um der Perle willen. Ja, der dritte Punkt. Nachfolge und unsere Alternativen. Ja, das ist noch ein weiteres Problem. Das ist eben so in der Grenzzone von nicht wollen und nicht können, das ist, ja, in dem Gleichnis geht es ja im Grunde so um das Reich Gottes, dass wir praktisch diesen Schatz, also dass dieser Schatz uns bestimmt, dass diese Perle uns bestimmt und dass wir alles davor dran setzen. Das ist praktisch das. Alles andere ist dann halt nicht mehr so wichtig und das erleben wir auch, dass halt Menschen auf der Welt ihre Familie halt auch verlieren. Nur also weil sie glauben, dass ihnen die Kinder weggenommen werden oder so. Aber unsere Identität, die soll vom Reich Gottes bestimmt sein. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, wir sind Kinder Gottes. Die Frage ist, worauf gründet deine Identität? Wie identifizierst du dich? Also wie sagst du, ja, ich bin so ein Typ, ich bin so und so. Und das Problem ist, dass da so zwei Sachen so zusammenkommen. Und zwar dass wir uns oft mit unseren Macken und unseren Problemen arrangieren. Also so bin ich nun mal. Das bin ich. Ich bin nun mal so ein Typ, der manchmal in die Luft geht. Ich bin nun mal halt ein Typ, der ein bisschen dickköpfig ist. Ich bin nun mal halt so ein harmonischer Typ, mag halt Stress nicht so gerne. Ja. Bin ein Typ, der recht gerne und viel arbeitet und so. Und das ist so ein Paket und das macht irgendwie so die Identität aus. Das kennt man schon sein ganzes Leben, da hat man sich dran gewöhnt. Aber wir sagen ja, so bin ich und das ist auch irgendwie gut, dass wir uns selbst annehmen. Aber Glaube heißt nicht, dass wir in Epoxidharz gegossen, konserviert, unveränderlich sind. Leben heißt immer auch eine Veränderung. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, eine Veränderung zum Guten. Es geht darum, Christus ähnlicher zu werden. Wirklich alles aufzugeben. Und das ist etwas, das macht etwas mit deiner Identität. Auch mit den Dingen, mit denen du dich identifizierst. Also auch du, und das ist ja klar, das ist, kann ja sein, das war erstmal halt eine wichtige Sache, dass du sagst, ja, okay, ich schaue hier dem ins Gesicht, so bin ich auch, das ist nicht alles schön und ich muss das annehmen, ich muss das akzeptieren, so wie es ist. Aber es ist immer die Frage, bleibt das so für den Rest des Lebens? Ist das so mit allen deinen Macken, dass du unveränderlich, stur, praktisch so bis ins Reich Gottes geht? Oder sagt Gott, okay, da fangen wir jetzt mal an zu arbeiten? Wir sehen oft unsere Ängste, unsere Furcht, unsere Zwänge, so die Punkte, wo wir nicht schaffen, unsere Antreiber, wo wir sagen, Mensch, ich muss perfekt sein, ich muss irgendwie gefallen, ich muss dieses, ich muss jenes. Das ist für uns oft ein Teil des Lebens. Und wir sind nicht bereit, uns irgendwie kritisieren zu lassen. Wir sind nicht bereit, wenn jemand mal sagt, Christoph, mach das anders. Aber vielleicht ist dieser jene oder diese Frau, die dir mal etwas sagt, die spricht den Willen Gottes aus. Vielleicht ist es so eine Sache, dass du sagst, hör mal, wenn du wirklich, das ist noch so eine Sache, die du noch zu Geld machen kannst im übertriebenen Sinn, um diesen Acker kaufen zu können, wenn du merkst, dass es halt nicht reicht. Und wenn Christus derjenige ist, der sagt, gib es mir, dann kann uns das doch nur gut tun. Und wenn wir das machen, dadurch werden wir nicht ärmer werden. Wir sagen, ja, dann verliere ich meine Identität. Das bin ich nun mal so, ein etwas dickköpfiger Pastor. Ja, aber dann bekommen wir etwas zurück. Gott wird unsere Macken nehmen, nimmt sie von uns ab und er verändert sie und gibt sie uns dann halt wieder zurück. Wir werden dadurch nicht ärmer, wenn wir das alles Gott geben, was er von uns haben will. Das ist ja die Aussage von dem Gleichnis. Alles das, was der Pächter dreingibt, alles das, was der Kaufmann dreingibt, das ist nichts im Vergleich zu dem wahren Wert des Ackers, das ist nichts im Vergleich zu dem Wert der Perle. Und es geht darum, dass wir offen werden, nicht uns selbst irgendwie zu optimieren, sondern offen zu sein, da wo Gott sagt, hör mal, da geht es darum, etwas abzugeben, was heute dran ist. Abzugeben, weil dich das hindert. Abzugeben, weil es darum geht, freier zu werden. Frei zu werden von Angst, frei zu werden von Zwängen und von Furcht. Und das wünsche ich mir, dass wir, sag ich mal, dieses Gleichnis nicht nur als so eine Sache verstehen. Ja, ich habe das einmal so gemacht. Ne? Ich habe einmal schon diese Perle so gekauft. Ich glaube, das passiert uns immer wieder, dass wir sagen, ja, okay, gut, wir rutschen da wieder so in unsere alten Gewohnheiten rein und machen dann doch wieder irgendwie unser Ding. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir geben ihm die Lasten, aber dann laden wir uns doch immer wieder neue Lasten auf. Und wir sind eingeladen, die Dinge, die uns das Leben schwer machen, auch bei ihm zu lassen und dran zu setzen, ja, den Schatz im Acker zu finden und die Perle. Amen.